Erzähltribüne.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und Piet.
Hast du die Musik schneller gemacht oder was ist hier los?
Ich habe gar nichts gemacht.
Das klang zwischendurch, als wäre die Musik auf Doppelspeed.
Doppelspeed. Was? Ja, nee, was? Ich weiß nicht, fände ich gut, ich weiß nicht wie.
Warum willst du die Musik doppelt so schnell machen?
Wenn ich es könnte, dann wäre die Begründung, weil ich kann.
Nur weil man kann, heißt nicht, dass man sollte oder muss.
Du hast nicht gefragt, ob man sollte oder ob ich soll oder ob ich muss, sondern ob ich wollen
warum
würde.
Warum du es tust.
Ja, weil ich kann.
Ja, aber warum würdest du
Also kann ich nicht, aber wenn ich könnte.
Ja, aber es gibt viele Dinge, die du kannst und die du nicht tust oder tun willst und dann auch lässt.
Aber viele Dinge, die ich tue, tue ich, weil ich es kann.
Alle Dinge, die du tust du, weil du sie kannst.
Nein, manche will ich auch tun.
Doch. Wenn also, du sie tust, du hast gesagt, einige Dinge, die du tust, tust du, weil du sie kannst. Und ich sage, alle Dinge, die du tust, tust du, weil du sie kannst.
Du verwechselst
sonst könntest
die Causa,
nicht tun.
Ja genau, aber das ist ja nicht die Causa, warum ich sie tue.
Ja, meistens multikausale Zusammenhänge und einer davon ist, weil du es kannst.
Ja, das ist überhaupt keine Causa, sondern es ist eine Vorbedingung, dass ich es kann. Das
ist auch so eine Causa. Versuchst mich gerade mit Latein zu verwechseln, aber das läuft nicht. Verwirren.
Ich verwechsel mich, wann ich will.
So, und ich lass mich verwirren, wann ich will.
Da sind wir uns ja einig. Gut, dass wir das geklärt haben.
So.
Warum schreien wir eigentlich?
Du schreist, ich nicht.
Warum schreie ich?
Weil du es kannst.
Bingo. Okay.
Naja, das könnte ja ein anderer Grund sein, weil du wütend bist, weil du, ich weiß es nicht.
Nein, wir waren uns ja einig. Es gab gar keinen Grund, wütend zu sein.
Nur weil wir uns einig sind, gibt es keinen Grund, wütend zu sein?
Ja, schon viele. Klimawandel, Donald, Sachen.
Was hat er jetzt schon wieder getan?
Weiß, Gesamtexistenz. Braucht keinen spezifischen Anlass mehr. Der allgemeine Vormarsch der Gravelbikes.
Was hast du gegen Gravelbikes?
Es ist eine Kategorie, die es nicht geben sollte. Es ist der Mischmasch zwischen Rennrad und Mountainbike. Eine absolut unheilige Allianz.
Ja, aber was stört dich daran, dass es die gibt?
Sie füllen weder eine Lücke, noch bringen sie irgendwas weiter. Wenn du durch Wildnis fahren willst, dann benutze ein Mountainbike. Wenn du über Asphalt fahren willst, schnell, benutze ein Rennrad. Die Kombination aus beiden ergibt keinen Vorteil. Und sag jetzt nicht schnell über ein bisschen Wald fahren.
Doch, genau das ist es. Oder halt einfach Spaß.
Absolut unzulässiges Konzept.
Aber warum ist dann dein Hate? Weil jetzt erinnere ich mich ja nicht daran, dass es irgendwie ein neues Gesetz gäbe, das sagt, jeder muss sich ein Gravelbike kaufen. Also wenn du halt das nicht willst, dann
nein, aber es sind
zwingt
halt
dich
so,
niemand.
Diese Modesachen nerven halt voll.
Nur damit ich es verstehe, was genau nervt dich daran?
Wieder die pure Existenz. Etwas, was ich nicht gutheiße, gibt es. Das ist schlecht.
Ja. Okay, es klingt halt eher so nach einem internen Du-Problem und nicht nach einem existenziellen Problem.
Nee, existenzielles Problem würde ich das jetzt auch nicht genannt.
Nein.
Du hast mich nur nach Gründen genannt, warum ich wütend sein sollte. Und dann habe ich Dinge aufgezählt, die waren wichtig und groß genug. Da habe ich dann halt noch was aufgezählt.
Ja, okay. Bist du auch wütend über irgendwie Leute, die Essen auf eine andere Art zu sich nehmen, als du dir das wünschst?
Eigentlich nicht.
Bist du ja so ein kleiner Italiener? Also weißt du, wenn jemand Spaghetti schneidet,
oder
dass
so,
du dann irgendwie
bricht,
dass du dann irgendwie intern blutest oder so? Ist das so ein Ding für dich?
Eigentlich nicht. Es gibt eine Ausnahme, wo ich aber nicht einschreiten kann, weil das übergriffig wäre, wenn Menschen Bananen falsch öffnen. Und es gibt nur eine Art, sie richtig zu öffnen.
Welche ist die einzig richtige?
Da, wo es nicht von der Staude kommt, da zieht man es einfach auseinander. Es ist super easy und jeder sollte es so machen und niemand weiß das und macht das. Und es gibt aber Memes
so
darüber, wenn man
so erklärt
wird.
Das ist eben so eine neumodische Erscheinung. Das ist so ein neumodisches, vor 15 Jahren auf 9gag oder Reddit gekommenes Meme.
Genau.
Und alle, die da rumhängen, kennen das jetzt und jetzt, das ist auch so eine Modeerscheinung.
Und
also
genau,
hättest du jetzt gesagt,
weil es dieses Meme gibt, deswegen schreite ich nicht ein, aber tatsächlich regt mich das, also du hast gefragt, welche Sachen mich innerlich aufregen, wenn Leute es nicht so machen, wie ich möchte, dass sie es tun. Und das ist die eine Sache, wo das tatsächlich so ist.
Okay, auch ganz klar ein Du-Problem. Hättest du jetzt bei den Gravelbikes gesagt, irgendwie, weißt du, ich hasse die, weil Rennradfahrer jetzt auch auf den unbefestigten Feldwegen ihr Unwesen treiben. Und wir alle wissen, dass Rennradfahrer halt meistens maximal nervig sind, wenn die irgendwo rumfahren. hätte ich gesagt, okay, verstehe ich.
Nee, aber du kennst mich doch. Ich reg mich doch selten über praktische Dinge auf, sondern mehr so über konzeptionell-theoretische Ansätze. Das ist da, wo mein Ärger entsteht.
Bei der Banane kann ich es noch so ein bisschen nachvollziehen, weil du natürlich recht hast. Es ist viel einfacher, die unten aufzumachen. Ich weiß das seit Jahren, dass man das machen kann und tue es trotzdem nicht. Einfach, weil ich so sozialisiert wurde und seit, keine Ahnung, 30 Jahre lang habe ich sie falsch aufgemacht, hat mir jemand erklärt, dass es anders geht und ich finde, der Vorteil ist nicht groß genug, um sich ums umzulernen.
Ich glaube eigentlich, was mich bei dem Bananenthema mehr ärgert, ist, dass ich noch mehr, als dass ich Menschen verachte, die Bananen falsch rum aufmache, Menschen verachten, die ungefragt Rat erteilen und deswegen behindere ich mich selbst daran, über die Banane zu belehren.
Ich glaube, das stimmt.
Ja. Das regt mich noch mehr auf.
Gravelbikes verstehe ich das Thema halt überhaupt nicht, weil die füllen halt eine absolute Lücke. Also sogar viele.
Ja, okay, dann ist es vielleicht einfach meine Ablehnung. Also vielleicht ist das dann der konservative Teil in mir, der einfach etwas Neues ablehnt.
Aber du weißt schon, dass es die Dinger seit Jahrzehnten gibt, die hießen nur anders.
Nein, vor 10 Jahren konntest du nirgendwo etwas kaufen, das für den Einsatz im Gelände gedacht ist, mit einem Rahmen von einem Rennrad.
Doch, es hatte nur nicht ganz so breite und ganz so profilierte Reifen. Das war so der Randonneur oder auch Commuter. Das gab's schon eine ganze Weile. Mittlerweile gibt es leider nicht mehr. Also das ist mein großes Ärgernis. Mittlerweile kriegst du ja nur die super breiten Geländereifen und nicht mehr die schmaleren, nur mit ein bisschen Profil. Also ne, also da hast du ja auch wieder einen Einsatzpunkt, wo das Gravel beikommt, dass du das halt auch viel eher für die Pendelei zur Arbeit benutzen kannst, wenn du irgendwie noch Zeug mit dir schleppen willst.
Das Gravelbike ist halt das, was das Mountainbike in den 90ern war. Einfach das, wenn jemand über Fahrrad spricht, das wird jetzt das nächste Ding, wenn jemand Fahrrad sagt, dann denken alle das.
Ja, nur dass Mountainbikes, glaube ich, niemand jemals für irgendwie ernsthaftes Pendeln genutzt hat. Also so, weißt du, 15 Kilometer eine Strecke zur Arbeit fahren, da wirst du ja kein Mountainbike für nehmen.
Das hat in den 90ern sowieso niemand gemacht.
Weiß ich nicht.
Drei Typen in Niemand Berlin ist, oder so.
Die fahren alle Fixies und das sind Dinge, die nicht existieren sollten.
Ja, aber nicht in den 90ern. Heute
auch
ja.
Da, keine Ahnung, was sie da, dann sind die damals diese komischen Räder gefahren, wo das Vorderrad absurd groß war und das Hinterrad absurd klein.
Ich habe neulich einen gesehen und die Dinger finde ich unfassbar cool, aber extrem unpraktisch. Aber sie sind natürlich, was Aerodynamik angeht, absolut unschlagbar. Ich glaube allerdings, das ist ein Markenname und das war keins davon. Ein Velomobil, diese außen verkleideten Liegeräder. Die halt aerodynamisch wirklich unschlagbar sind und deswegen fahren die ja in der Stadt auch einfach mal mit 50 rum.
Aber halt sau unpraktisch, ne? Wahrscheinlich sau teuer.
Nee, es sind halt im Prinzip mehr kleine Autos, ne? Die wiegen so 100 bis 200 Kilo, je nachdem, wie schwer die Verkleidung ist. Und du kannst die, ja, und sie sind halt unpraktisch, ne? Du musst sie halt im Prinzip abstellen wie ein Auto, auch wenn es ein kleines Auto ist.
Ja.
Aber sie sehen cool aus. Das stimmt.
Ja, aber sie sind teuer.
Ja, aber geht eigentlich, also meine E-Bikes haben uns ja alle irgendwie an neue Preise gewöhnt und du kriegst so ein Ding irgendwo im Bereich zwischen 5.000 bis 10.000 Euro. Das kannst du für ein E-Bike auch bezahlen.
Ja, du kannst es auch für ein normales Fahrrad bezahlen, du kannst es auch für ein Rennrad bezahlen, nur für ein Velomobil musst du es halt bezahlen, für alles andere halt nicht.
Ja, wobei ein Tausender kostet heute ein Fahrrad, oder?
Ja.
Das ist schon auch krass geworden.
Also kommt drauf an, was du halt haben willst. Ne? Für einen Tausender kriegst du halt ein Gravel- oder Rennrad. Jetzt ein normales Trekkingrad kriegst du auch für 500. Oder so ein Citybike. Trekking und Citybike. 100 Euro geht's halt los. 150. Wird natürlich nichts Spektakuläres sein. Ne? Nichts, wo große Freude am Fahren aufkommt. Aber du wirst damit nach B kommen und das wird nichts. 600 Euro, irgendwie Trekkingrad, was hat das? Flop, als hätte ich Ahnung, 21 Gänge, mechanische Scheibenbremse.
Ja, dann hören wir jetzt auf mit Fahrradturbine, euer Fahrradpodcast und wechseln zum Erzählturbine, euer Geschichtenpodcast. Herzlich willkommen, liebe Hörries. Das war unser Versuch, ein anderes Format auszuprobieren. Wir haben aber unser sämtliches Fahrradwissen erschöpft. Deswegen...
Ich glaube, du hältst einfach nur zurück, das ist hier.
Ja, aber das ist halt nicht der Fahrradpodcast.
Okay.
Wir machen die zweite Folge zu Karl Olsbergs Geschichte Schwarzer Regen.
Stimmt, das haben wir gemacht.
Ja, das haben wir gemacht.
Ja, ich habe die ganze Zeit heute Panik geschoben, weil ich ja wusste, dass wir eine zweite Folge machen oder eine x-te Folge von irgendwas. Und du mich dann ja fragst, was bisher geschah. Und ich dachte die ganze Zeit, was für eine Geschichte war. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Also hättest du drauf ankommen lassen, hätte ich einfach nur gesagt, so, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was Sache ist, aber jetzt weiß ich Bescheid.
Na dann, was geschah letztes Mal?
Also es geht um, erstmal ging es darum, dass Atombomben geklaut worden sind. Das war schon mal irgendwie denkbar ungünstig.
Ja.
Dann haben wir irgendwie so einen creepigen Pseudo-Privatdetektiv kennengelernt, der seine ganze Nachbarschaft stalkt und ausklabustert.
Das ist der Lennart.
Ausspioniert. Ja, das macht er. Hat auch eine Entführung vereitelt quasi, was ihn irgendwie wieder sympathischer gemacht hat, als er vorher war. Dann haben wir eine Journalistin kennengelernt, Typen interviewt, die denkbar unsympathisch sind. Und das wird dann alles nicht veröffentlicht. Und dann hingen die mit irgendwelchen Atomphysikern rum, sollte die zu irgendwas befragen.
Und günstigerweise kam es dann zur Atomexplosion.
Genau. Und dann wurde in Karlsruhe weggebombt.
Stimmt, und du hast dich in deinem Rant ergangen, dass Karlsruhe eh weg kann.
Weg jetzt ist jetzt ein starkes Wort. Ich habe einfach gesagt, vermisst keiner.
Hast Karlsruhe also Kunst genannt, okay.
Nee, ja eben nicht, weil wenn es Kunst ist, dann kann es ja nicht weg.
Ja, ja, du hast recht. Ich habe den Spruch oder wie auch immer das heißt, verhunzt. Du hast recht. Okay, genau. Also, es ist eine Atombombe hochgegangen vor dem Verfassungsgericht. Karlsruhe ist Matsche. Wir als Leser erleben das durch die Journalistin Faller, die gerade plottechnisch günstig in einem Atomforschungsdingsbums steht, direkt neben einem Experiment, das die Hintergrundstrahlung anzeigen soll. Und dieses Experiment fängt halt massiv an zu glühen. Sehr eindrucksvoll beschrieben. Ergo, es gibt ein ernsthaftes Strahlungsthema.
Was ich halt schön finde, ist, dass das scheinbar dieses Atomforschungszentrum, wo die ja so ist, auch so sicher ist, dass Atombomben die nicht.
Wer hat das gesagt?
Die lebt ja noch.
Ach so, ja, das ist aber, hat einfach was mit räumlicher Distanz zu tun.
Okay.
Also, und das ist vielleicht wichtig, auch zu verstehen, diese massiven, krassen Vernichtungsbilder, die wir aus Hiroshima und Nagasaki kennen, liegen vor allen Dingen auch daran, dass es Hiroshima und Nagasaki waren. Städte, in denen Häuser über Meilen hinweg aus Holz und Papier bestanden haben. Also dieselbe Bombe zur selben Zeit in New York gezündet, hätte andere, weniger dramatisch aussehende Wirkungen gehabt, einfach wegen anderer Baumaterialien.
Ja.
Und das ist auch das Phänomen, das wir hier sehen, auch wenn wir nie richtig verstehen werden, wie stark diese Bombe war. Aber es ist jetzt nicht, also klar, der Bereich ums Verfassungsgericht, der ist halt irgendwie weggesprengt, aber große Teile der Stadt sehen einfach unverändert aus.
Nur halt verstrahlt.
Genau, nur, aber sie sehen halt erstmal unverändert aus, also weil bekannterweise kann man Strahlung ja nicht sehen. Es sei denn, man steht zufällig gerade neben einem Experiment, das dafür da ist, Strahlung sichtbar zu machen.
Also eigentlich steht sie neben einem Geigerzähler.
Genau, ja. Nur einem, der halt hübsch Leuchten macht, anstatt irgendwie so eine Nadel ausschlägt, so einen Rumpfhiebst.
Und da merkst du auch, also ich kenne jetzt das Experiment nicht im Detail, aber wenn es das macht, was du jetzt beschreibst, dass es halt einfach der Strahlung hübsche Farben gibt, statt einfach nur den Nadelausschlag, dann würde ich sagen, dass das Karlsruhe Institute of Technology, wo die wahrscheinlich sind, ihre Forschungsgelder ziemlich verschwendet, weil wir haben ja Geigerzähler, nur weil der hübsch ist.
Hübsche Visualisierung ist immer PR wertvoll.
Ja, aber da brauchst du ja keine große Forschung. Du kannst dann ja einfach.
Nein, die stehen im
Display
Foyer.
Das ist
das Eintrittsding. Ja, okay.
Du kannst ja mit dem Raspberry Pi da einfach sagen, wenn Nadel bei 5, dann mach rot. Wenn Nadel bei 7, dann. Also,
das ist irgendwie nicht dasselbe.
Es ist genau dasselbe.
Na gut. Ich weiß nicht, wie ich eine Überleitung machen soll, deswegen rede ich jetzt einfach weiter. Nachdem jetzt also diese Bombe hochgegangen ist, versuchen Menschen irgendwie Hilfe zu finden, versammeln sich am Bahnhof und da sind auch schon Ersthelfer irgendwie vor Ort. In Schutzanzügen, das ging schnell. Es werden Menschen in Notunterkünfte gebracht, die ersten Menschen werden ausgeflogen. Es hat mittlerweile angefangen zu regnen und dieser Regen ist tatsächlich schwarz. Und alle, die angeben, etwas von diesem schwarzen Regen getrunken zu haben oder halt in den Mund bekommen zu haben, bekommen eine rote Markierung und werden gesondert behandelt. Das betrifft auch Lennarts Sohn, wir erinnern uns. Der war bei den Faschodemonstranten vorm Verfassungsgericht, war dann im Knast und ist durch die Explosion freigekommen. Und das ist halt einfach, die haben radioaktives Material halt in den Körper bekommen. Wir können uns alle vorstellen, dass das keine gute Sache ist. Faller ist tatsächlich, einfach weil der Ort, an dem sie war, sie ist außerhalb des Sperrgebiets, das jetzt einen größeren Teil von Karlsruhe umfasst, auch wenn es zu klein ist. Wir reden über eine 5-Kilometer-Zone ums Zentrum herum und sie macht halt das, was man als Journalistin so macht. Sie versucht halt, Bericht zu erstatten, auch wenn das mit einigen Herausforderungen verbunden ist, weil natürlich Chaos und so weiter, Leitungen sind belegt, das Netz ist zusammengebrochen etc. etc., was man so für Probleme haben kann. Aber schlägt sich durch, versucht Interviews zu führen und solche Lennart, weiterhin in Berlin, der hat wieder Strom. Ne, wir hatten ihn da zurückgelassen bei so einem spontanen Stromausfall und das hatte einfach damit zu tun, dass das Netz ein bisschen instabil wurde, nachdem eine Stadt weggebombt wurde und damit halt alles Mögliche mit dem Stromnetz passiert ist.
Ja.
Und natürlich für ihn und seine Nachbarn, die machen halt das, was man jetzt als nicht unmittelbar Betroffener, sei es als Opfer oder Ersthelfer oder in irgendeinem Krisenstab sitzender so tut, die hängen alle vorm Fernseher. Und es ist halt der schlimmste Anschlag seit 9/11. Ne? Also wir sind hier im Jahr 2009, glaube ich, kommt das Buch. Ne? Ja, das heißt ja noch, für alle, die sich erinnern, da war das ja mit, wir stehen unter Attack, die westliche Welt wird angegriffen und Anschläge, Zeugs und so, war da ja sehr prävalent. Und ich wette, du weißt auch, wo du bei 9/11 warst, ne? Also als du es mitbekommen hast. Du hast
auf Fernsehen geguckt, ja.
Ich nur den Zweitliga, weil beim ersten war ich noch
in der Schule. Bei allen war es der zweite, weil ja der Flieger reingewumst ist. Also war ja relativ nah beieinander, meine ich. Und
eine Stunde oder so.
Dann wurden ja alle Sendungen unterbrochen. Also alles wurde ja unterbrochen, was ist. Und dann ging es ja auf hier Sondermeldung und so weiter. Flieger ist da reingefetzt. Das heißt, den ersten live sehen ging, glaube ich, gar nicht.
Ja.
Also, weißt du, was ich meine?
Ja, das ist logisch, es macht Sinn. Aber es ist halt krass, dass das doch so ein einschneidendes Erlebnis war, dass also jeder, der damals alt genug war, um Fernsehen zu gucken, weiß auch noch, was er an dem Tag gemacht hat.
Ja.
Ich bin halt nach Hause gekommen, vom in der Schule Counter-Strike zocken und dann meinte mein Vater nur, mach den Fernseher an. Und dann halt Berichterstattung. Naja, und das ist genau der Moment, den jetzt die Welt erlebt. Mit diesem Atomanschlag auf Karlsruhe.
Ja.
Und ja, allerdings ist Lennart halt betroffen, weil seine Ex mit seinem Sohn in Karlsruhe lebt, wie wir ja auch schon wissen. Mhm. Und die gehen beide nicht ans Telefon.
Ja.
Ihm geht's halt gut, aber ja, er macht sich halt Sorgen. Es hat aber, dieser Anschlag hat natürlich sofortige Auswirkungen. Also der komplette Fernverkehr steht still, wurde alles angehalten, fährt kein Zug mehr. Autobahnen in Richtung Karlsruhe sind gesperrt und damit dann in kurzer Folge halt alle Autobahnen.
Ja.
Ja, und du hast eigentlich gerade im ganzen Land keine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Und die Behörden bitten halt auch, bleiben Sie bitte zu Hause, werden Sie nicht Teil des Problems und fahren Sie auf gar keinen Fall nach Karlsruhe, um irgendwas zu tun, weder zu gaffen noch zu helfen, bitte tun Sie das nicht.
Ja.
Und wie man das erwarten würde, wie wir das auch bei Katastrophen wie im Ahrtal gesehen haben, keine Sau hält.
Also alle fahren dahin und
alle fahren dahin, wollen gucken, die Netteren wollen halt irgendwie, weiß ich nicht, Kekse vorbeibringen oder so.
Ja.
Aber ja, also natürlich macht niemand das, was vernünftig wäre, nämlich einfach die zuständigen Stellen arbeiten lassen. Und kleiner Spoiler auch, Lennart wird sich ins Auto setzen.
Mhm.
Wir gehen und von Lennart gehen wir zu seinem Sohn, der heißt übrigens Ben, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und er ist jetzt in einem Lager Verstrahlte angekommen und er bekommt eine Strahlentherapie.
Okay.
Aber es sieht überhaupt nicht gut aus. Also sein Verstrahlungslevel ist einfach ziemlich hoch und weil er halt diesen Regen tatsächlich wohl so ein paar Mund voll irgendwie geschluckt hat, geht es halt los, dass sich so seine inneren Organe anfangen zu zersetzen. So. Also das hört sich schon nicht gut an, wenn man drüber spricht. Fühlt sich mit Sicherheit auch schlecht an. Tatsächlich ist die Lage insgesamt ziemlich katastrophal. Also erste Schätzungen gehen von irgendwas um die 100.000 Toten aus, also die direkt in der Explosion umgekommen sind. Im Rhein treiben tatsächlich so viele Leichen, dass man das Gefühl hat, man könnte da trockenen Fußes drüber laufen.
Mhm.
Also alles ziemlich dramatisch. Und ja, tatsächlich ist jetzt aber für die meisten halt, wie bei jeder nuklearen Explosion, die Folgestrahlung halt das große Problem. Und dann eben durch den nuklearen Outfall, der jetzt in Form des Regens runterkam, dadurch hat es dann halt die meisten erwischt und das heißt, das Sterben geht weiter. Tatsächlich realisiert jetzt auch unsere Journalistin irgendwann, dass sie von dem Regen verseucht ist und sie geht auch in ein Aufnahmelager. Sie wird das Ganze überleben. Ihr fallen zwar jetzt die Haare aus, aber sie bekommt halt auch irgendwie Strahlentherapie. Also ich glaube, das ist im Wesentlichen Jod. Wird krank, aber sie wird das überleben. Natürlich geht das sehr auf ihre Lebenszeit. Und sie fängt jetzt ihre Geschichte aufzuschreiben und auch die von den Patienten, Ärzten und Helfer, einfach diejenigen, die um sie herum sind, ne, spricht halt mit allen und so. Die ist tatsächlich im selben Lager wie Ben, aber noch gibt es zwischen denen ja gar keine Verbindung.
Ja.
Aber auch dessen Geschichte wird sie halt aufschreiben. Ja, und das ist der Moment, in dem wir halt erfahren, dass Lennart auch nach Karlsruhe fährt und der sucht halt jetzt in mehreren Aufnahmelagern einfach seinen Sohn. Ihm wird tatsächlich auch dann irgendwie von der Verwaltung geholfen, die natürlich völlig überfordert ist, weil ne, die müssen jetzt halt eben mal so für eine Großstadt irgendwie Hilfsmaßnahmen aus dem Boden stampfen und natürlich hat niemand einen Plan dafür, was man macht, wenn an Ort XY eine Atombombe hoch.
Ja, klar.
Aber tatsächlich wird ihm geholfen, er findet ihn auch und er findet ihn halt noch so kurz genau so, dass er gerade noch mitkriegt, wie er stirbt.
Okay.
Genau. Der Sohn stirbt halt und der jetzt entscheidende Punkt ist jetzt gar nicht sozusagen die Story um Lennart und den Sohn, sondern tatsächlich das, was unsere Journalistin daraus macht. Die schreibt nämlich einen großen Leitartikel über ihre Erlebnisse und das Motiv dieser Story wird halt Zorn, ne? Also wir sind wütend, weil wir hilflos sind. Wir sind wütend, weil Atombombe, wir sind wütend, weil Kinder sterben, bla bla bla.
Ja.
Wenn man sich das vorstellen kann. Und was man sich auch vorstellen kann, ist, weil wir jetzt auf diesem journalistischen Pfad sind, das ist natürlich Experten und Journalisten, die diese Experten interviewen, wie Pilze aus dem Boden springen. Und was jetzt natürlich im Fernsehen und allen anderen Medien passiert ist, dass es jetzt 10.000 und eine Atomsendung gibt. Alles, was man über Atombomben wissen kann und jede Sekunde irgendwie ein neues winziges Detail über die Ereignisse rund um und um in Karlsruhe und dann so Experten, die irgendwie sagen, ja, der Atompilz hat oben links eine kleine Delle, das lässt natürlich auf spaltbares Material aus Teheran schließen, wie diese Experteninterviews dann halt so sind, völlig an den Haaren herbeigezogen. Hauptsache, man kann irgendwas senden. Und genauso gewürfelt sind auch die Zahlen. Also alle Experten sind sich jetzt total einig. Die Bombe war 10-mal stärker als bei Hiroshima. Natürlich widersprechen dann Leute und sagen das, was ich vorhin gesagt habe. Nein, war sie nicht. Und na, woran seht ihr das? Wie macht ihr das fest? Wir können Hiroshima und alles und Karlsruhe nicht vergleichen. Das eine war Holz und Papier, das andere war Dings. Wie haben sie das gemessen? Wenn ich mein Winkelmesser gegen den Horizont halte und den Pilz bei dieser Aufnahme, dann war das 10-mal stärker. So, also.
Ja.
Der ganze Blödsinn, der wird jetzt hier tatsächlich auch relativ geschildert, also relativ deutlich und stark geschildert, weil es dem Autor sehr wichtig ist, über Medien zu sprechen und über medienvermittelte Realität zu sprechen.
Mhm.
Was natürlich für die meisten Zusammenhänge außerhalb unseres oder jedes Menschen unmittelbaren Umfeldes ist die Realität ja medienvermittelt. Also unser Bild darüber, dass gerade Gravelbikes überall sind, das habe ich natürlich nicht, weil ich irgendwie durch die Republik gefahren bin und jedes einzelne Gravelbike gezählt habe, sondern weil ich Medienbeiträge, welcher Form auch immer, über Gravelbikes konsumiert habe. Und da kommt mein Eindruck her, dass sie überall sind, gestützt mit der winzigen Stichprobe aus meinem Alltag.
Ja.
Und das sind hier so Zusammenhänge, die der Autor uns versucht hier zu zeigen, indem er tatsächlich teilweise so Expertengespräche gegenüberstellt an der Stelle.
Ja, aber hat er auch kein nicht Unrecht. Nö, weil hat er ja recht, ne? Also,
ach so,
dann. Woher sonst sollst du wissen, wie es irgendwo anders aussieht als in deinem Umfeld?
Naja, das klingt halt, aber ich finde, das ist eine dieser Sachen, die wie so eine Trivialität klingen und dann aber halt doch nicht in ihrer Bedeutung irgendwie rezipiert werden. Also das bedeutet ja, und dafür gibt es viel zu wenig Kontrolle oder auch nur Qualitäts irgendwas. Es zeigt halt, was für eine unfassbare meinungsbildende Macht Medien haben. Und ja, auch das klingt schon wieder wie so ein No-Brainer. Aber trotzdem ist das ja etwas, was man sich quasi ständig vor Augen führen muss. Also ich habe die Meinung nicht, die ich habe, weil ich selbstständig denkender Mensch bin, sondern weil meine Realität von jemandem anders gebildet wurde.
Ja, das ist klar, wenn dich jetzt jemand so aus dem Nichts fragt, wo hast du irgendwie deine Überzeugung her, dann kommst du da nicht unbedingt drauf. Nur wenn dir jemand sagt, ja, alles, was du über irgendwas weißt, was jetzt außerhalb deines direkten Einflussbereiches geschieht, kannst du ja nur aus den Medien haben. Oder du hast es ja ausgedacht.
Ja, breiten wir halt Medien jetzt nochmal so, also du hast halt ne, Medien im weitesten Sinne, also auch alles Social Media würde ich da jetzt mal dazu zählen. Und dann gibt es ja noch sozusagen das klassische Hörensagen. Also wenn du mir erzählst, ich war in Karlsruhe und es ist irgendwie, und das kann weg. Jetzt habe ich ein Bild von Karlsruhe.
Ja.
Das jetzt nicht Medien, sondern Piet vermittelt ist. Für unsere Höris ist dieses Bild natürlich Medien vermittelt.
Genau. Also klar, man könnte jetzt auch sagen, irgendwie, ja, ist natürlich immer irgendwie ein Mix. Was Menschen ja auch immer gerne tun, ist, die laufen irgendwie durch ihr Dorf oder ihr Viertel und gehen halt davon aus, so wie es hier ist, es ist überall. Weißt du, was ich meine? Also bei du sagst, ne, Gravelbikes sind überall, weil das ist medienvermittelt, weil du hast dir irgendwie, keine Ahnung, deine 7 Rennrad-Podcasts angehört und die sprechen nur noch über Gravelbikes. In meiner Wahrnehmung, also meine Wahrnehmung ist ähnlich, ich weiß nicht genau, ob es dann Gravelbikes oder Rennräder sind, aber meine Wahrnehmung ist, Rennräder sind überall. Und diese Wahrnehmung hat sich im letzten Jahr gebildet, dass einfach alle Rennrad fahren, immer, ständig, weil ich scheinbar in Rennrad City oder entlang irgendeiner Strecke, wo ständig Rennradfahrer rumfahren. Aber bis vor einem Jahr, bevor wir umgezogen sind, hätte ich dir gesagt, Rennrad ist so ein, weiß ich nicht, das machen irgendwie 3 Leute und irgendwie die Medien bauschen das ständig auf zu so einem Generationsphänomen, so als würden alle Millennials jetzt Rennrad fahren. Und dann hätte ich gesagt, ja, völliger Quatsch. Und wenn jetzt jemand das sagen würde, würde ich sagen, ja, stimmt, absolut, klar, jeder fährt Rennrad. Konstant. Ich gehe aus dem Haus 500 Meter und werde direkt von 7 Rennradfahrern überfahren. Unter der Woche um 8, ne? Also nicht mal jetzt irgendwie, Samstag ist hier voll. Die machen Stau.
Das ist ja super mit ihr. Ja, okay.
Naja, aber weißt du, das also als Gegenpunkt,
ja,
ne?
Ja. Ich verstehe schon. Klar, diese Effekte hast du ja natürlich auch, ne? Also was ja auch hinreichend bekannt ist. Also wenn du in irgendwie einer Gegend wohnst, wo halt Fensterscheiben zerbrochen sind, dann bist du halt viel eher geneigt zu glauben, dass das Land gerade vor die Hunde geht, als wenn du im schicken Vorort Dingsbums wohnst, wo Leute mit 10.000 Euro Rennrädern rumfahren, weil sie gerade mal ihren Porsche nicht bewegen wollen, ja?
Ja, ich glaube auch nicht mal, dass die hier unbedingt wohnen. Die kommen hier nur alle irgendwie aus der Stadt rausgebrettert, aus ihren Lofts. Und dann tummeln die sich hier. Nein, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich wollte jetzt nur den Anschein hier auseinanderwählen, dass hier alle in meiner Nachbarschaft Porsche haben.
Ja, nicht alle, aber schon einige.
Bestimmt irgendwie jemand mit einem Porsche. Ich habe keinen, das ist das Traurigste an der Geschichte.
Würdest du einen haben wollen, außer um ihn weiterzuverkaufen?
Wollen ist jetzt wirklich, also ich hätte gerne das Level an Fuck You Money, um mir einen Porsche zu kaufen.
Okay, d'accord, würde ich auch machen, aber wenn jetzt einer sagt, hier, du kannst jetzt einen Porsche haben, du darfst ihn nicht verkaufen. Ja. Also du musst ihn behalten.
Ja gut, dann hätte ich halt jetzt einen Porsche. Also dann wäre das so.
Also würdest du auch nehmen, oder was?
Ja klar würde ich den auch nehmen. Warum soll ich den nicht nehmen?
Weil es, außer wenn es ein Cayenne ist, ein unfassbar unpraktisches Auto ist, das viel zu viel Ressourcen braucht, in jeglicher Form.
Ja, aber dann steht der halt rum. Also dann ist der halt da.
Ich sage ja, Ressourcenverschwendung in jeglicher Form. Rumstehen ist auch eine Ressource.
Ja, aber wenn der den halt, der ist ja da und er will den loswerden. Also ich würde den schon nehmen.
Ich würde ihn nur nehmen, wenn ich ihn verkaufen dürfte.
Nee, wenn ich den nicht verkaufen darf, würde ich den an aufstrebende Influencer vermieten, damit ihre geilen Bilder machen können, weißt du, mit so, dann immer mit der, dann würde ich investieren, also das wäre mein Business Case, wenn ich den nicht verkaufen darf. Ich würde eine Rolex kaufen, das würde ich irgendwie zusammenkratzt kriegen und dann vermiete ich beides für Insta-Fotos, so als Fotobox.
Kommt der rechte Geschäftsmann durch.
Nein, aber klar, wenn mir jetzt jemand einen Porsche geben würde, würde ich den natürlich sofort verkaufen und andere Dinge damit machen, aber...
Ja.
Mir eine Welt vorzustellen, in die ich mir einen Porsche kaufe, so wie ich mir bisher alle Autos gekauft habe, nämlich in bar und so, dass es bar im Sinne von nicht finanziert und ohne, dass es halt eine riesige...
Speed kommt aus deiner Vorstadt raus mit so einem kleinen Köfferchen.
So einem kleinen Geldkoffer. Weißt du, was passiert, wenn du ein Auto bei einem Autohändler kaufen möchtest und du kommst mit so einem kleinen Geldköfferchen mit Scheinen an?
Ich halte die für komplett shady. Ich glaube, die nehmen den an und sagen, ich habe...
Nein, die schicken dich nach Hause. Die schicken dich nach Hause. Weiß ich aus Erfahrung. Also nicht meiner, ich habe das nicht gemacht. Aber in meinem Umfeld ist das vorgekommen, haben Personen gemacht, vermutlich ob ihren Alters oder vielleicht, weil da auch stand, hier Zahlung in bar, nachdem das unterschrieben worden ist, dass Überweisung halt auch irgendwie Zahlung in bar ist, war dann scheinbar nicht klar und dann ist da jemand zur Bank gejuckelt, hat sich dann, was so ein Auto halt kostet, auszahlen lassen und ist dann mit diesem Geldköfferchen zum Händler gegangen und wollte ihm das geben. Und dann hat der gesagt, geh nach Hause, gib das Geld wieder bei der Bank ab und überweis das. Ja, aber so würde ich mir halt dann den Porsche kaufen wollen. So, ne? Du sparst da irgendwie eine Weile drauf und hast dann irgendwie bildest halt irgendwie natürlich ein Budget. Wenn du den Auto kaufst, weißt du ja ungefähr, wie lange du das fahren willst. Machst halt deine Abschreibung drauf und dann gehst halt irgendwann hin und kaufst das Auto und ist jetzt kein finanzielles Desaster und ich muss dann nicht irgendwie 6 Monate Nudeln mit Tomatensauce explizit essen, nachdem ich ein Auto gekauft habe. So würde ich mir gerne halt auch einen Porsche kaufen.
Ja, also ne, da waren wir uns einig, die finanziellen Mittel, um einen Porsche zu kaufen.
Fun Fact, Weißt du, wann Porsche die meisten Autos verkauft? Also an welchem Tag im Jahr?
Valentinstag?
Ja, fast.
Weihnachten?
Heiligabend vormittags.
Weißt du echt? Heiligabend vormittags?
Ja.
Weil die alle noch schnell alle für ihre Frau nichts haben und deswegen so einen kleinen Porsche kaufen?
Und dann kommen die halt rein und sagen, gib mir das, was auch immer jetzt hier gerade fertig steht. Ich nehme den jetzt mit. Da ist auch dann nichts mit Wartezeit, da ist auch nichts mit irgendwie Auswahl, dann ist auch egal, welches Modell. Dann kommen die halt angelaufen, sagen, haben wahrscheinlich auch ein Köfferchen voll Geld, sagen, gib mir jetzt den, der steht da, den will ich haben.
gib mir das.
Gib mir das. Und dann in meiner Vorstellung steht da so drei Rudis rum und wedeln mit so Geldscheinen und nein, ich will den haben, nein, ich.
Ich habe den letztes Jahr schon nicht gekriegt. Ich musste so einen blöden Bentley kaufen. Mein Sohn redet nicht mehr mit mir. Es war nur ein Lotus. Keine Ahnung, also wie so die Hierarchie da ist, aber.
Die Berichterstattung ist, es ist halt meistens das Auto, das Geschenk für die Gattin.
Ah, okay.
Irgendwie witzig.
Ja, schon.
Ich würde halt die guten Modelle alle verstecken an dem Tag. Einfach nur die Restposten, die keiner haben will. Insofern es sowas bei Porsche gibt, weiß ich nicht. Kenne deren Line-up nicht so richtig.
Genau, die anderen werde ich im Januar auch noch los, aber die hier, die stehen schon seit November da.
Ja, keine Ahnung, den klassischen 911er, der läuft ja immer. Den kannst du dann ja an dem Tag, räumst du alle weg, irgendwo in die Ladehalle und sagst so, nee, haben wir nicht. Ist aus.
Wir haben nur noch diese experimentellen, besonders teuren.
Ja, wir haben nur diesen, weiß nicht, hat Porsche irgendwie so ein unbeliebtes Auto?
Keine Ahnung, ich kenne mich null mit Porsche aus. Also all mein Wissen, also ja, 911er, du hast schon all mein Wissen preisgegeben.
Ich weiß nicht, die haben, ich glaube, ein relativ cooles E-Auto, aber ansonsten.
Das ist wirklich ein witziger Fun-Fact. Wenn ich nicht Besseres zu tun hatte, dann müsste man sich eigentlich mal vor so eine Filiale oder in so eine Filiale stellen und sich das angucken. Ich stelle mir das extrem lustig vor.
Ich glaube, das läuft dann schon noch irgendwie relativ gesittet, aber.
Ja, man kann das ja ungesittet machen. Wenn dann einer redet, dann kannst du so dazwischen gehen. Du schnappst mir den nicht weg, liebe meine Frau.
Ich glaube, wenn wir beide in eine Porsche-Filiale gehen würden und da irgendwas wollen, tatsächlich niemand würde uns in irgendeiner Form ernst nehmen, weil wir nicht so aussehen, als.
Bei den Superjachten wurdest du auch ernst genommen.
Ich glaube nicht.
Sie
bei
haben
den Superjachten nicht.
Sie haben die Fragen weitergehend beantwortet.
Aber wir waren nicht bei den Superjachten, das waren nur diese Mini-Boote, bei denen wir rumstanden.
Ja, pass auf. Wir waren bei diesen, ich koste über 2 Millionen Dinger und bin ausschließlich für den irgendwie einstündigen Segeltrip auf dem Bodensee gebaut, Boote. Wir waren
das, beim das, wo die, das, wo die Tante war, die so schockiert war, wo ich über den, das hat 2 Millionen gekostet.
Ja, weil das absolute Äquivalent zu einem Porsche war. Nicht nützlich, reines Statussymbol. Das war ein Daysailer, ausschließlich für Leute mit viel zu viel Fuck You Money.
Ja, aber 2 Millionen ist auch keine Superjacht.
Nein, aber das ist halt, was die Leute haben, wenn sie mit Superjachten fertig sind, weil sie finden, dass sie an ihrem 8. Ferienhaus auch ein Boot brauchen.
Ja, oder dann Leute, bei denen es halt für keine Superjacht reicht und man kauft sich dann halt so ein Boot für 2 Millionen. Aber es hat echt 2 Millionen gekostet, das war voll das Scheißboot.
Nein, das war total nice.
Es gab keinen Weinhalter an irgendeiner Stelle des Bootes. Damit ist es für, und wie du sagst, Dale Sailing als Statussymbol nicht geeignet.
Ja, deine Argumente sind unschlagbar, ich gebe auf.
Kein Getränkehalter. Mit wem willst du da angeben gehen? Also, weißt du, wie gibst du an? Du fährst auf dem Bodensee raus und dann sagst du, gut, jetzt sitzen wir hier auf dem Bodensee und jeder muss sein Glas die ganze Zeit in der Hand halten. Weil es gibt keine Getränkehalter. Was ist denn da los mit denen? Das ist ja auch ziemlich genau das, was ich der Frau damals erzählt habe.
Ja, aber ich glaube, sie hat geistig nicht, also auch wenn sie noch weiter geantwortet hat, aber ihr Geist war abgeschaltet, nachdem du gesagt hast, dass du gerne auf dem Deck dich regeln würdest, während ich segle.
Ja, ich war sie auch noch irgendwie völlig fassungslos, weil was weiß ich, was in ihrem Kopf für einen Film abgelaufen ist. Sie wirkte aber sehr, sehr schockiert.
Nur weil ich die Schatzi genannt habe?
Du hast mich nicht Schatzi genannt, du hast mich später Schatzi. In der Situation hast du das nicht gemacht. Sie hat aber gedacht, dass du mich Schatzi nennen würdest.
Ja, damit ist es ja so gut wie.
Und da ist, glaube ich, ihr Kopf auch so ein bisschen explodiert. Vielleicht dachte sie ja, da müssen die ja superreich sein.
Weil Schwule superreich sind?
In ihrem Kopf vielleicht. Wahrscheinlich ist das dann in ihrem Kopf, sind wir irgendwie so ein extravagantes Künstlerpärchen gewesen. Weil das die einzigen Berufe sind.
Ja, so. Irgendwas mit Theater, ja. Genau.
Oder Mode. Also entweder du bist halt Friseur, Modemacher oder Künstler.
Ja.
Wir sehen nicht wie Friseure oder Modemacher aus.
Okay, alles klar. Wollen wir mit der Geschichte weitermachen?
Ja, okay. Dann Lohnt noch.
Ja, ein bisschen schon. So, es geschieht jetzt in dieser ganzen Berichterstattung, die sehr ausgebreitet wird und wo eben der Artikel unserer Journalistin auch eine zentrale Rolle spielt, passiert jetzt natürlich sehr viel Solidarität mit den Opfern. Und eins der wichtigsten Symbole der Solidarität wird die, und das fand ich auch total schlau vom Autor, wird die Glatze, weil den Opfern halt allen die Haare ausfallen. Und es gibt so spontane Solidaritätsbekundungen über alle im Land, wo Leute sich halt die Haare abscheren und halt auch Glatze tragen. Ja, und dann machen das halt auch irgendwie Leute im Fernsehen und so weiter. Und das wird halt das absolute Symbol für die Solidarität mit den Strahlenopfern von Karlsruhe. Und genauso normal, wie die Glatze quasi im Stadtbild wird, werden auch Übergriffe auf Fremde, weil natürlich auch da ganz normale soziale Mechanismen greifen. Denn es braucht ja irgendjemand Schuldigen. Und auch wenn sich die Behörden überhaupt noch gar nicht zu irgendeiner Schuldzuweisung geäußert haben, steht natürlich sofort im Raum, dass irgendwelche Fremden es waren. Und die Assoziation mit 9/11 und dem Kampf gegen radikale Islamisten, der Autor halt ja schon auch hergestellt. Und das ist jetzt genau die Bevölkerungsgruppe, die jetzt die meisten Übergriffe zu erleiden hat. Weil wer außer radikale Islamisten und also jeder, der irgendwie so aussieht, als käme er aus Nordafrika oder wäre irgendwie arabischstämmig, hatte jetzt natürlich im öffentlichen Bewusstsein irgendwas mit dieser Bombe zu tun. Und das sind ja auch Mechanismen, die so 1:1 aus den USA nach 9/11 übernommen sind, die ja auch genauso stattgefunden haben. Ne? Also nach diesen Anschlägen auf die Türme wurden irgendwelche Menschen, die irgendwie arabisch aussahen, halt ja auch von der Staatsgewalt ja durchaus eingesperrt, aber eben vor allen Dingen auch eben von ihren Nachbarn einfach beübergrifft, also angegriffen, beleidigt, was man sich alles so vorstellen kann. Und das ist genau das, was jetzt auch passiert. Und jetzt hast du halt das Bild, dass jede Menge kaukasisch aussehende Menschen mit Glatze auf Ausländer losgehen. oder wie es der Autor so schön schreibt, Skinheads waren jetzt die Norm.
Ja, so wie ungefähr wie in den 90ern, ne? Also bestimmten Landstrichen da ähnliches Bild.
Ja, nur dass es in diesen Landstrichen niemanden gab, der nicht so aussah wie man selbst.
Also ein paar ja schon, ne? Deswegen.
Ja, genau. Ja, drei schon, ja.
Drei gab es und.
Die wurden gejagt, ja. Gibt jetzt Dutzende von Videos, die durch die Gegend gereicht werden, von sterbenden Opfern, die in irgendeiner Form Rache fordern. Und das heizt die ganze Sache natürlich nur an. Und natürlich dauert es nicht lange, bis Politiker und hier natürlich von der rechten Seite das Ganze aufgreifen. Repräsentiert hier in der Geschichte wird das durchlöst.
Also jetzt nochmal in der Story jetzt werden auch dann eben die Menschen, die dann gejagt werden, also gerade dass die Fokussierung auch irgendwie auf Menschen aus Nordafrika, arabischstämmig und so weiter, ist einfach random, weil es davon am meisten gibt oder weil es eine Vermutung gibt, dass Islamisten die Bombe.
Es gibt keinen irgendwie gearteten Grund zu glauben, dass es aus einer islamistischen Ecke gekommen wäre, aber in Sekunde 1 gibt es Menschen, Experten, die das behaupten.
Ah, okay.
Dafür gibt's
also ist halt eher so eine.
Ja, kennt man ja, weiß man ja, was, ne? Keine Ahnung, Iran versucht seit Dekaden an Atomwaffen zu kommen, dann waren die da. So, solche Logiken, ne?
Nee, nur ne, im Fall jetzt der USA nach 9/11, da wusste man ja relativ schnell, wer es gemacht hat.
Ja.
Natürlich ist dann die Erweiterung und zu sagen, ah ja, es waren Menschen aus einer bestimmten Gegend oder aus einem Land und da, die das gemacht haben, sind alle Menschen aus dieser Gegend mit Schuld, das ist natürlich Quatsch. Oder es könnte natürlich der Fall sein, und das wäre jetzt zum Beispiel für Deutschland naheliegend, dass man sagt, okay, es war natürlich irgendwie, waren es Ausländer, weil es sind immer irgendwie Ausländer. Und jetzt haben wir halt Menschen aus irgendwie arabischen Ländern, der Türkei, Nordafrika, relativ viele. Oder ist die vermutlich die größte?
Ja, vor allen Dingen, wenn du sie so breit zusammenfasst, ja, dann ist es die größte also Gruppe mit ausländischen Wurzeln. Ja.
Du erkennst ja jetzt auch den Unterschied, ne? Du erkennst ja jetzt auch den Unterschied zwischen jemandem aus der Türkei und Ägypten, nicht unbedingt.
Aus Teilen der Türkei, ne? Aber ja.
Ja, weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Gibt da jetzt schon irgendwie eine Ähnlichkeit, ne? Genauso wie du jetzt nicht unbedingt einen Unterschied zwischen jemandem aus Deutschland und Frankreich kennen würdest.
Ja, Deutschland, Frankreich, Polen, ne? Ist schon klar. Ne?
So wird es jetzt auch keine Unterschiede sehen. So ähnlich ist es dann. Und dann ist es, falls die größte irgendwie Gruppe an Ausländern in Deutschland ist oder Menschen mit Migrationsgeschichte, ist es halt relativ einfach, die als Feindbild zu nehmen, weil du hinreichend viele davon hast, um die zu belästigen.
Naja, und was, also, was hier in der Geschichte tatsächlich die Logik ist, ist, wurde ja gerade in Karlsruhe über dieses Moscheeverbot verhandelt. Davor gab es auch Demos und Gegendemos und dann ist auch noch in unmittelbarer Nähe diese Atombombe hochgegangen. Da kommt einfach der Zusammenhang her und so wird das hier in der Geschichte konstruiert. Ja, okay, das waren Islamisten.
Ja.
Aber nochmal, das wird auch in diesen Medienberichten, die wir im Buch selbst bekommen, dann zwar immer betont, ist aber nutzlos. Es gibt keinen amtlichen Anhaltspunkt dafür, dass das so wäre.
Mhm.
Das ist halt einfach auch nur eine Theorie, eigentlich sogar eine Verschwörungstheorie.
Mhm.
Ja, wer sich über diese Theorie aber sehr freut, weil er eh schon immer der Meinung war, dass die weg müssen, ist unser nicht lieber Freund Ludger Freimann. Ludger Freimann ist der Vorsitzende der romanhaften Faschopartei, deren Namen ich mir nichts aufgeschrieben habe. Und der macht jetzt so eine richtig schöne Opfertour. Ne? Der fährt halt zu allen möglichen Strahlenopfern hin, lässt sich mit denen fotografieren, lässt Berichte darüber schreiben, wie er halt Glatzen küsst. Und macht halt so eine PR-Kampagne daraus.
Okay.
Und macht dann und lässt so Plakate drucken. Unser Sohn Reinhard ist für unser Land gestorben. So kack halt. Und macht daraus halt einfach eine politische Kampagne. Und jetzt fangen so ein bisschen an, die Handlungsstränge schon zusammenzukommen. Denn das Ganze wird natürlich finanziert von jemandem, den wir kennen, nämlich dem Multimillionär Benz, von dem wir ja schon wussten, dass er ein Fascho-Arsch ist.
Mhm.
Irgendwo genau in diesem Kontext von Opferbesuchen durch Faschos, kommt dann auch der wirklich prägende Slogan her, der dann halt zum Slogan dieser ganzen rechtspolitischen Kampagne wird, die jetzt hier entsteht. Nämlich eins der Opfer sagt, ich bin hier Opfer und alles ist ganz schlimm, aber ich brenne für Deutschland, was ich extrem zynisch finde, von jemandem, der literally durch Strahlung irgendwie verbrennt. Und ja, schnell wird dann daraus halt irgendwie Deutschland muss brennen. Und ja, es beginnt, wo es beginnen muss, in Asylbewerberheimen. Also die Leute nehmen das Land auf, Land ab, halt sehr wörtlich und veranstalten halt fröhliche Fackmärsche, auch irgendwie in guter deutscher Tradition. Also ich muss sagen, abgesehen von dem Atombomben-Szenario selbst, alles danach, was in diesem Buch stattfindet, finde ich unfassbar sachlogisch, also und folgelogisch.
Ja. Mhm.
Und also ich sehe das. Also hätten wir das, dann wäre es, glaube ich, ein leichtes, dass genau das passiert. Also gäbe es den Anlass.
Ja, passiert ja auch Anlass. Also wann war jetzt das Buch? 2009, ne?
Ja.
Ja, aber das sind ja Phänomene, die wir sowohl davor als auch danach halt immer hatten, ne? Irgendwas passiert, die Ausländer sind schuld, es wird irgendeine rechtsnationalistische Kampagne draus gefahren und irgendwer zündet dann Asylbewerberhype an.
Ja, aber dann sind es halt eins oder zwei, ne?
Ja,
und klar. Und Menschen empören sich und so. Und das ist hier dann jetzt anders. Das passiert ja halt nicht, dass sich da jemand empört. Also ja, irgendwelche Intellektuellen.
Ja, weil es als bisschen... Gut, die Anzahl müsste man jetzt auch zählen in Summe, waren, wie viele es waren. Und ja, gut, die Empörung, klar, hat halt stattgefunden, aber jetzt nicht so, als dass irgendwie ernsthafte Konsequenzen daraus gezogen worden sind oder irgendwas geändert worden ist. Also ja, irgendwelche Intellektuellen haben sich empört, aber klar ist es in dem Buch nochmal ein, zwei Stufen höher und extremer, aber...
Ja, du hast schon recht, die Prinzipien
sind lass mal noch 5 Jahre warten, dann hast du auch ohne Atombombe eventuell Ähnliches oder lass es 10 sein, aber der Trend geht da ja hin.
Ja, das ist leider richtig. Das ist leider richtig. Ganz spannend ist so die Reaktion von Lennart, der ja als Vater eines Opfers unmittelbar betroffen ist, der sich halt auch so ein bisschen in seiner Trauer auch von dieser Wut anstecken lässt. Als er dann aber in seinem Alltag mit den Konsequenzen dessen, was da läuft, konfrontiert wird, nämlich als ein paar Glatzen die Frau, deren Kind er am Anfang gerettet hat, zusammentreten, weil sie halt eine Hautfarbe hat, die undeutsch aussieht. Da geht er dann dazwischen. Es führt leider in dem Fall nur dazu, dass er zusammengetreten wird, allerdings genügt die Zeit, dass das Frau und Kind davon kommen.
Ja.
Und das ist dann halt der Moment, den jetzt der Autor benutzt, unseren Helden Leonard aus dieser Schiene rauszuheben, weil das ist halt der Moment, wo klar wird, okay, das Wut bringt nichts und schon gar nicht, wenn wir nicht wissen, gegen wen wir sie so richtig richten sollen. Und dann bin ich lieber mal auf die wütend, die jetzt ganz offensichtlich Schaden anrichten, nämlich die Glatzen. So. Wir haben jetzt also die Reaktion von Leonard auf diese faschistischen Entwicklungen in der Gesellschaft gesehen, vor allen Dingen in unmittelbarer Reaktion. Die nächste, die wir uns anschauen müssen, ist ja unsere andere Heldin oder der andere Charakter, den ich einigermaßen sinnvoll vorgestellt habe, nämlich die Journalistin Faller. Und wie es der so ergeht, das schauen wir uns dann nächste Woche an.
Und wie es natürlich weitergeht im großen Ganzen der Geschichte, also wie der Plot eigentlich noch Fahrt aufnimmt.
Ja, tatsächlich ist der Plot viel diese...
Verrat doch nicht alles. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tut das nächste Woche wieder und wir hören uns.
Dann ist mein Maulkopf wieder gelöst. Macht's gut, ciao.
Magst du die Erzählturbine? Unterstütze uns mit einer kleinen Spende über bei Buy Me a Coffee.